Der Bibeltext für heute steht in der Offenbarung im 4. Kapitel. Vor dem Thron Gottes. Danach sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel, und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören wie eine Posaune, die sprach: Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach dir geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sardar. Und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner, und sieben Fackeln brannten mit Feuer vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein glänzendes Meer, gleich dem Kristall. Und in der Mitte am Thron und um dem Thron vier himmlische Gestalten, voller Augen vorn und hinten. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen. Und die zweite Gestalt war gleich einem Stier, und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch, und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Und jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel, und sie waren außen und innen voller Augen, und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24. Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen: Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns einen Augenblick still werden und um Gottes Segen für sein Wort bitten. Ihr Lieben, das Buch, das letzte Buch in unserer Bibel, die Offenbarung des Johannes, ist eine Herausforderung. Johannes, vielleicht war es einer der Jünger Jesu, war wegen seines Glaubens gefangen gehalten auf einer Insel namens Patmos. Insel als Gefängnis zu benutzen, ist ganz praktisch, weil man braucht keine Mauern ringsrum. Und dieser Johannes hatte dort auf der Insel mehrere Visionen, Träume und Gesichte, die er zu Papier gebracht hat, und die dann zu den ersten Christen gefunden haben. Sie sind gesammelt in unserer Offenbarung im letzten Buch der Bibel. Holger hat uns gerade mitgenommen in das vierte Kapitel, dort um den Thron Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch ein paar Worte in eurem Hinterkopf habt, ob ihr das wach gehört habt, wie das da zuging, dass da jemand auf dem Thron sitzt, den man gar nicht so richtig sehen kann, der wie ein Edelstein leuchtet. Überall bricht sich das Licht in Regenbogenfarben. Davor ein großer See, kristallklar wie so ein Bergsee in den Alpen. Irgendwie viel Licht und viel Herrlichkeit, viel Durchsichtigkeit. Edel. Ich selber hätte mir ein bisschen mehr Grün gewünscht. Und wie so ein Smaragd aussieht, weiß ich auch nicht. Mit meinem Pastorengehalt kann ich meiner Frau so einen Klunker nicht kaufen. Aber für den Johannes waren das so diese herrlichen, wunderbaren Dinge, die er zur Beschreibung genommen hat, wie es dort bei Gott zugeht und aussieht. Irgendwo setzt man sich aufrechter hin, wenn man das hört. Unser Gottesdienst, den wir sonntags feiern, der möchte gern an dieser Szene teilhaben. Er möchte gern genauso mit den Engeln und den Heiligen und Vorausgegangenen diesen großen, wunderbaren, herrlichen Gott anbeten und loben. Und jetzt wissen wir, dass das nicht geht, weil wir hier auf der Erde sind und unser zerbrechliches Leben erstmal zu Ende leben müssen. Und so versucht dieser Gottesdienst am Sonntagmorgen ein Stück die Tür zum Himmelreich zu öffnen oder Gott zu bitten, dass es doch einen Spalt breit öffnet, dass wir Anteil nehmen können an dieser Herrlichkeit, dass wir uns da für 1,5 Stunde am Sonntagmorgen mit einklinken und mit den Engeln und den vorausgegangenen Gläubigen diesen Gott loben und preisen. Und ein Stück diese Heiligkeit spüren, diese Ehrfurcht vor diesem großen Gott. Ich möchte euch mit ein paar Punkten mitnehmen. Wir schaffen nicht alles, aber so ein paar Punkte haue ich heute mal raus. Vielleicht hilft euch das, unsere Gottesdienste bewusst zu feiern. Es geht los mit dem mutigen Bekenner-Kyrios. Mit dem mutigen Bekenner-Kyrios. Ihr kennt mich ja, wenn ich hier vorne hinterm Altar stehe. Kyrie eleison. Meine Konfirmanden schlafen dabei schon ein. Dieser psalmodierende Ton war damals wichtig in den großen Kathedralen, weil er das gesprochene Wort besser bis in die letzten Winkel der Riesenkirchen getragen hat, als wenn jemand gesprochen hätte. Heute brauchen wir das nicht. Ich habe ein Headset, ihr hört mich alle ganz klar. Heute ist easy, aber in der Johanneskirche vor 500 Jahren waren ihm diese Töne wichtig. Da wurden die Bibeltexte gesungen, weil man es besser verstehen konnte. Kyrios, griechisch. Wir haben erst mit der 7. Klasse kleines Wettspiel gemacht. Die konnten sich das nicht merken aus meiner Konfirmandenstunde, was das heißt. Ich hoffe, die permanente Wiederholung brennt ein Stück ein. Ihr antwortet ja dann mit dem Herr, erbarme dich. Kyrios übersetzen wir heute mit Herr. Die Griechen, die haben das damals in ihrer Herrschaft verwendet und Kyrios war in der antiken Griechenland der Hausherr, das Familienoberhaupt, der unterschriftsberechtigt war. Jede Frau, die irgendwo einen Vertrag unterzeichnet hatte, brauchte einen Kyrios, der für sie unterschrieben hat. Entweder ihren Dad oder der Ehemann. Oder wenn sie von beiden nichts mehr hatte, ein Kollege oder ein Onkel, irgendeinen unterschriftsberechtigte Autorität. Als dann die Römer die Griechen abgelöst haben, ihr kennt ein bisschen Geschichte, da hat ein Kaiser gesagt, nö, den Titel, den nehme ich für mich. Ich bin der, der die letzte Unterschrift leistet. Ich bin die höchste Instanz. Der Titel Kyrios darf nur für mich verwendet werden. Wenn denn irgendwo jemand für jemand anders benutzt, dann machen wir ihn 30 Zentimeter kürzer. Und die Christen hatten den Mut in ihren Katakomben, wenn sie Gottesdienste gefeiert haben in Rom, Jesus als den Kyrios zu bekennen. Weil sie gesagt haben, Jesus steht über dem Kaiser. Wir bekennen Jesus als die oberste und letzte Instanz unseres Lebens. Und das machen wir jeden Sonntagmorgen im Gottesdienst, dass wir uns hier bekennen. Nein, nicht Wladimir Putin oder Volodymyr Zelensky, nicht Benjamin Netanyahu oder Donald Trump, nicht Olaf Scholz. Jesus. Jesus steht noch drüber. Jesus ist die höchste Instanz. Vor ihm müssen sich einmal alle Knie beugen. Alle. Auch Adolf Hitler. Jesus ist noch größer. Glaubst du das? Glaubst du das? Dass Jesus größer ist als dein Konto und dir so ein Wochenende im Brunnen schenken kann? Glaubst du das? dass Gott mächtiger ist als dein Chef. Und wenn da irgendwo sich ein Haar reinzieht und sich beruflich eine Veränderung ergibt, dass das vielleicht im Rückblick einen größeren Sinn ergibt? Glaubst du das, dass die Zukunft dieser Welt nicht in den Händen dieser Mächtigen, die mit Säbeln rasseln und die neue Raketen produzieren wollen, liegt, sondern in Jesu Hand? Glaubst du, dass dein Leben nicht nur in den Händen der Ärzte liegt oder in den Händen der Pharmaindustrie, die dir jeden Tag ein paar bunte Pillen verschreibt, sondern in Jesu Händen? Und dass er es schon richtig macht, egal ob dir 70 Jahre, 80 Jahre oder gar 90 Jahre geschenkt werden? Vertraust du diesem Jesus als deinen Herrn, dass der über allem das letzte Wort hat? Betest du ihn an und bittest ihn darum? Ich wünsche es dir, dass du Gott mehr vertraust als den Menschen und dass du Jesus als deinen Kyrios jeden Sonntag neu bekennst und dich nicht den Ängsten der Nachrichten und Zeitungen und News hingibst. Allen in allem liegt dein Leben in Jesu Händen. Ist das nicht tröstlich? Und dann kommt als zweites dieses demütige Erkenner-Eleison. Auch griechisch. Erbarme dich. Wir singen jeden Sonntag zu Beginn des Gottesdienstes, Herr, erbarme dich. Ja, also wie jetzt? Selbst ist der Mann. Wieso muss ich mich da immer erst so demütig klein machen am Sonntagmorgen? Ich brauche diesen Gott nicht. Haben wir das nicht zu DDR-Zeiten gesungen, dass wir ohne Gott die Ernte einfahren? Wozu brauchen wir denn diesen Gott? Wir schaffen die Gesellschaft schon ohne ihn. Kommunismus, Demokratie, wir kriegen das schon hin. Wozu diese Kirche und diesen Gott? Meine Ehe und mein Leben, das wupp ich schon selber. Meine Kinder großziehen und dann ermutigen, ihr Leben in die Hand zu nehmen, es zu gestalten, das kriege ich hin. Ich brauche keinen Gott. Wirklich? Brauchen wir ihn wirklich nicht? Sehen wir nicht, wo unsere Welt sich hinentwickelt, wenn wir auf Gott verzichten? Wenn wir nicht sagen, Jesus, wir brauchen deine Hilfe, dein Eingreifen, deine Kraft. Ist es nicht ein Riesensegen, wenn ich um Hilfe bitten darf? Wenn ich sagen kann, Gott, hilf mir, meinem Partner ein gesundes, ermutigendes, liebevolles Gegenüber zu sein. Gott, hilf mir als Vater, meinen Söhnen und Töchtern den Weg ins Leben zu zeigen. Hilf mir, dass ich die richtigen Prioritäten setze und dass ich ermutige und im Rücken stehe. Hilf den Politikern dieser Welt, die zwar großfressig meinen, dass sie alles im Griff haben, aber das Chaos, die Angst, hilf ihnen, es richtig zu machen, dass es den Menschen gut geht und dass die Bodenschätze gesund verteilt werden, dass jeder Mensch ein Recht auf Leben hat. Jesus, wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen dein Eingreifen. Das hat selbst der Jabez gewusst mit seinem schönen Gebet. Herr, segne mich, erweitere mein Gebiet, steh mir bei, halte Unglück und Schmerz von mir fern. Und das hat ihn zu einem angesehenen Mann gemacht. Es tut uns allen gut zu Gesicht, sonntagmorgens sich wieder einzunorden in diesem ganzen Universum. Nein, nicht ich bin der Mittelpunkt dieser Welt, sondern Jesus. Und ich ordne mich ein und sage, komm Jesus, hilf mir, das mir Anvertraute gut zu machen, mein Geld gut zu verwalten, für die meinen da zu sein. Hilf mir, es nach deinem Willen zu tun und hilf denen, denen Macht und Verantwortung auf dieser Erde gegeben ist, es gut zu machen. Mit dieser Erkenntnis und mit dieser inneren Einstellung geht's besser. Und dann kommt es drittens zu dem horizontal, horizonterweiternden Mitsingen, Ehre. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried. Kennt jemand von euch diese Worte aus der Bibel? Wisst ihr, wo die herkommen? Danke. Sie kommen aus der Weihnachtsgeschichte nach Lukas. Als nämlich der Engel den Hirten auf den Feldern gesagt hat, Leute, der Messias ist zur Welt gekommen, macht euch auf da in dem Nest Bethlehem. Ihr werdet sehen, das ist in Windeln gewickelt und liegt in der Futterkrippe, ein bisschen ungewöhnlich, aber daran wisst ihr, dass es das Baby ist, das ich meine. Geht da mal hin. Und als der fertig war mit seiner Rede, so erzählen das die Hirten, tat sich der Himmel auf und es waren unzählig viele Engel zu sehen und zu hören. Schade, dass die damals noch keine Smartphones hatten und schnell mal gezückt haben, um mitzuschneiden, was da für ein Spektakel über den Feldern lief. Sie haben sich diesen Dreizeiler gemerkt. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Es steht im Lukas-Evangelium, dass sie das Maria und Josef weitererzählt haben und dass Maria alles in ihrem Herzen behielt, was sie da gehört hat. Und irgendjemand hat es aufgeschrieben. Ihr Lieben, das sind wichtige Sätze, weil sie aus der Ewigkeit kommen, die sich die Hirten gemerkt und irgendjemand aufgeschrieben hat. Das ist ein Lobpreis aus dem Himmel. Ich gehe davon aus, dass die Engel damals noch mehr gesungen haben. Vielleicht konnten sich die Hirten nicht alle Strophen merken. Und dieses hat in unsere Liturgie des Gottesdienstes gefunden, weil wir nämlich als Gemeinde uns einklinken in den immerwährenden Lobpreis Gottes. Wir singen also im Gottesdienst mit den Engeln zusammen und loben Gott, der wunderbar herrlich auf dem Thron sitzt, im Regiment. Wir nehmen Worte, die uns überliefert wurden, die die Engel schon mal gesungen hatten, weil wir meinen, so werden wir mit ihnen richtig eins und loben Gott. Schade, dass wir die Melodie nicht kennen und unsere ist vielleicht für manche Jugendlichen ein bisschen langweilig, aber sie macht deutlich, dass wir uns einklinken und mit Gott singen. Und dann kommt dieser ehrliche Sei-mit-euch-Wunsch, dass der Pfarrer sagt, der Herr sei mit euch. Und die Gemeinde antwortet, fetzt, klappt ja wie Sau. Wisst ihr, was das meint? Der Pfarrer sagt hier vorne, wisst ihr was? Ich habe mich gestern mit meiner Frau gestritten. Die Woche hatte ich keine Zeit. 2 Beerdigungen, eine Weiterbildung in Meißen. Ich habe mir viel Mühe gegeben, nachts über die Predigt nachgedacht, habe irgendwie Freitag früh noch 2 Stunden gefunden, irgendwas hingeschustert. Und ich hoffe sehr, dass das bisschen, was ich leisten kann, euch hilft. Deswegen sage ich hier vorne als Pfarrer, der Herr sei mit euch. Das nämlich das, was hier verkündigt wird und das, was im Gottesdienst gesungen wird und das, was im Gottesdienst geschieht, dass das der Heilige Geist übersetzt in die Sprache, die du genau brauchst. Da sitzen 200 Leute in der Kirche. Der eine braucht Trost, der andere Ermutigung, der dritte einen Klaps auf dem Hinterkopf. Jeder braucht was anderes. Wie will man das bedienen? Da kann man nur sagen, der Herr sei mit euch, dass das, was hier geredet, gesprochen wird, wie zu Pfingsten, in die Sprache übertragen wird, die du jetzt gerade brauchst, die dich anspricht, dich ermutigt, dich korrigiert, dich wieder aufrichtet, dich in die richtige Glaubenslinie bringt. Wisst ihr, hier können wir an der Kirche viel machen. Und viel singt der Chor und predigt und wir kommen bis an dein Trommelfell. Und ab dann ist bei den Konfirmanden Schluss. Das wissen manche Eltern, ja. Was dann vom Trommelfell noch ins Gehirn kommt, das entscheidet jeder selber. Und ob dann vom Trommelfell auch noch was über das Gehirn bis dahin kommt, wo es hin soll, ist noch ein größeres Geheimnis. Und das liegt nämlich nicht bei denjenigen, die hier im Gottesdienst das Programm gestalten, sondern das liegt bei jedem, der sich in eine Kirchenbank setzt und sagt, Herr, hier bin ich. Deswegen antwortet ihr nämlich und mit deinem Geist, weil ihr sagt, lieber Gott, wir bitten dich, schenk deinen Heiligen Geist dem schwarzen Mann da vorne und der Kantorin an der Orgel, sei mit denen und sprich durch sie zu mir. nutze ihn doch. Gib ihm den Gedanke, das Gebetsanliegen, das in meinem Herzen ankommt und mich in meinem Glauben stärkt. Und wenn wir diesen Wunsch gemeinsam bewusst leben, dann erwarten wir weniger von Menschen, sondern viel mehr von dem, der über allem regiert, nämlich von Jesus Christus, mit dem wir im Gottesdienst Kontakt suchen. Überspringe jetzt eine Menge Singsang und Kleinigkeiten und lande am Ende des Gottesdienstes bei dem unüberbietbaren Himmelskraft. Die unüberbietbare Himmelskraft, das ist der Segen am Ende eines Gottesdienstes. Der Pfarrer sagt da nicht irgendetwas, sondern etwas, was Gott dem Aaron aufgetragen hat. Ihr findet es im 4. Buch Mose, Kapitel 6. Er soll nämlich jeden Tag über das Volk den Segen Gottes legen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Das sind Worte, die Gott aufgetragen hat. Das ist nicht bloß ein Kavolspruch mit einer übertrieben farbregenerierten Karte am Kühlschrank, sondern es ist Gottes Wort. Gottes Wort, das er dir zuspricht. Und das ist mehr als ein gesprochenes Wort. Es ist der Segen Gottes. Er will Schutz und Frieden schenken in deinem Leben. Und Gottes Angesicht, was zweimal in dem Segen vorkommt, ruht nicht auf dir wie ein Polizeiblitzer am Straßenrand, der dir ein Knöllchen verteilen will, weil du 5 km/h zu schnell warst. Sondern dieses Angesicht Gottes ist auf dich gerichtet, weil er sagen will, ich sehe dich. Ich weiß, warum du so reagierst. Ich weiß, was dich verletzt hat. Ich kann dir helfen. Ich kann dir vergeben. Ich kann dich trösten. Ich kenne deine Grenzen und ich bin mit dir. Ich bin bei dir, auch wenn Menschen dich verlassen oder sich von dir abwenden. Ich lasse dich nicht alleine. Ich bin derselbe, gestern, heute, in alle Ewigkeit. Du bist nicht allein. Und diesen Segen kannst du mit offenem Herzen und offenen Händen empfangen, weil das ein Zuspruch Gottes ist. Und so ist ein Gottesdienst, den wir hier feiern und in allen Kirchen unseres Landes, eingerahmt, nicht von Menschenwort, denn wir beginnen ihn im Namen des dreieinigen Gottes und enden ihn mit diesem trinitarischen Segen. Nicht Menschenwort, sondern Gott soll wirken in dieser anderthalben Stunde. Ich weiß, ihr Lieben, im Ende ist alles nur ein bisschen Vehikel. Irgendwo ein Hilfsmittel, sich mit dieser Offenbarung 4, mit dieser Herrlichkeit im Himmel zu verbinden. Aber ich finde den Gottesdienst und alle Gedanken, auch wenn sie uns vielleicht manchmal fremd geworden sind, wertvoll. Und ich weiß, dass Gott im Himmel darüber lächelt und uns segnet und sie benutzt, um dich zu erreichen. Ich ermutige dich, feiere jede Woche Gottesdienst. Kick diese 2 Stunden nicht aus deinem Alltag. Verbinde dich mit uns, mit den Engeln im Himmel. Kling dich mit ein in diesen immerwährenden Lobpreis. Lass uns dort eins werden, auch mit denen, die im Glauben schon verstorben und vorausgegangen sind. Und auftanken durch den Segen und das Licht, was Gott aus seiner Herrlichkeit in dein Herz, in deinen Alltag schenkt. Komm und feiere Gottesdienst. Amen. Und der Frieden Gottes, der höher ist als unser Verstand und unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.